Guten Morgen! Ihr glaubt gar nicht, wie arg ich mich freue, mal wieder predigen zu dürfen. Und wisst ihr, worüber ich mich noch mega gefreut habe heute Morgen? Martin, Daudel, bist du da? Irgendwo? Ah, vielleicht ist er bei Kidstime unten. Ich habe den Martin so gefeiert. Ich habe die Biene gefragt, wer uns dieses Karten-Upgrade beschafft hat, weil letzte Woche war die Karte noch ein bisschen kleiner. Und jetzt ist es so eine richtig klassische Schulkarte, wie früher im Erdkundeunterricht. Ich bin auch Lehrerkollege wie der Martin. Und der Martin ist an der Schule, wo es noch solche Karten gibt, bei mir nicht mehr. Und das ist echt schade. Also ich feiere diese Karte total. Wir sind gerade auf einer Reise durch den Timotheusbrief. Der Ralf hat uns letzte Woche mit reingenommen in den Mittelmeerraum. Und manche haben vielleicht schon nach letzter Woche so ein bisschen reingelesen, Kapitel 2, Kapitel 3, so ein bisschen geschaut, worum es geht, was denn kommt. Und oh, ich sag euch, das, was dieser Paulus da zu schreiben hat, das ist schon Sprengstoff, finde ich. Dieser Timotheus, an den er schreibt, das ist ein junger, verunsicherter, unerfahrener Leiter von so einem Gemeindestart-up, von so einer Kirchengründung. Er ist nicht so das Leitungstier. Und es ist besonders deswegen so ein bisschen tricky, weil die Zeiten damals besonders rau waren. So ein bisschen der historische Kontext oder der geschichtliche Hintergrund. Wir sind so ungefähr in den 60er Jahren nach Christus. Römisches Reich, erinnern Sie vielleicht manche noch? Vielleicht sagt auch manchen der Name Kaiser Nero was? Ja, das ist der, der dafür bekannt wurde, dass er seine eigene Mutter umbringen ließ, weil sie ihm so in die Regierungsgeschäfte reingepfuscht hat. Und ihm wird auch nachgesagt, ziemlich glaubwürdig, dass er Teile von Rom abgefackelt hat, dass er ein bisschen mehr Platz hat für neue Prachtbauten. Naja, und wenn was passiert, dann braucht man einen Sündenbock. Und das hat dann so den Christen zugeschoben und hat gesagt, die sind schuld. Und dann startete eine ziemlich blutige und brutale Verfolgungswelle. Und in dieser Zeit so eine junge christliche Gemeinde zu leiten, das ist jetzt keine spannungsfreie Aufgabe. Und Paulus weiß darum. Der schreibt diesen Brief an seinen Timotheus. Und der weiß, na, mein Leben ist endlich, ewig begleiten werde ich ihn nicht. Zeit, ein 500-Seiten-Buch zu schreiben, wie man eine junge Gemeinde führt, habe ich jetzt auch nicht. Das, was ich dem Timotheus schreibe, das muss die Quintessenz sein, das muss das Wichtigste sein, ja, der Kern des Kerns, das, was der Timotheus braucht, um in dieser Situation klarzukommen. Das heißt, die Frage ist, was schreibt er ihm? Was schreibt er ihm? Worum geht's? Ich habe euch zwei Zitate mitgebracht von jemandem. Ich könnte mir gut vorstellen, dass manche von euch relativ schnell eine Idee haben, von wem die kommen. Das eine Zitat, Gebet ist nicht alles, aber ohne Gebet ist alles nichts. Und der zweite Satz, auch von manchen bekannt, ich bin davon überzeugt, dass die Rückkehr ins Gebet das dringendste und wichtigste Anliegen der Welt im 21. Jahrhundert ist. Jemand eine Idee? Oh, auch in Ordnung. Hartl, danke, genau, Johannes Hartl, katholischer Theologe und Buchautor, Leiter der Gebetshaus oder Gründer der Gebetshausbewegung, die von Augsburg ziemlich große Kreise zieht. Und das, was er da sagt, das ist eine ziemlich steile Aussage. Das wichtigste und dringendste Anliegen der Welt im 21. Jahrhundert. Also wichtiger geht's nicht. Ja? Das ist schon ein steiles Stück. Und es ist gar nicht lange her, da war ich bei mir zu Hause in der Küche mit meiner Tochter Samira und die hat so mitbekommen, ich bereite gerade irgendwas vor, hat gefragt, was machst du da, worum geht's? Und dann habe ich gesagt, du, das ist eine Predigt über Gebet, über Beten. Und dann sagt sie so, weißt du, Papa, ich vergesse Gott dauernd irgendwie. Ich vergesse Gott so in meinem Alltag. Und sie sagt es so mit diesem Anflug von schlechtem Gewissen, so als ob sie denkt, das müsste ja eigentlich anders sein. Eigentlich müsste ich ja immer an Gott denken und müsste immer beten und so. Aber irgendwie, ja, ich vergesse ihn halt dauernd. Ja, und was antwortet man darauf? Ich habe zu ihr gesagt, ja, Samira, mir geht es ganz oft genauso. Ja? Und ich glaube, andere Menschen, Samira, die ehrlich sind, die würden wahrscheinlich genau das Gleiche sagen. Ja? Weil, wenn wir ganz ehrlich sind, unser Alltag, der ist so oft so hektisch und so voll und wir sind so abgelenkt, haben so viele To-Dos, ja, und da fällt Gott und das Gebet vor allem, diese Zeiten der Stille, diese Zeiten der Ruhe, das fällt häufig einfach hinten runter, weil wir so busy sind. Das Gleiche hat Lukas übrigens gesagt vor 2 Wochen. Der hat gebetet über Kleingruppen und hat an einer Stelle gesagt, je stressiger das Leben wird, je mehr los ist, desto höher ist die Chance oder die Gefahr, dass so das Gebet, dass diese Zeiten der Ruhe, der Stille, dass die einfach hinten runterfallen. Ja? Und dass wir Gott vergessen, so wie das meine liebe Tochter, die Samira, so gut auf den Punkt gebracht hat. Und das ist die Frage, wie geht's dir damit? Wenn man diesen Satz von Hartl liest, die wichtigste und dringendste Aufgabe oder Anliegen der Welt im 21. Jahrhundert, das ist ja der Superlativ, mehr geht ja nicht. Naja, das sagt aber nur Hartl. Wir sind jetzt ja nicht nur bei Hartl, wir sind ja bei Paulus. Und deswegen schauen wir jetzt mal, was Paulus dazu sagt. Vielleicht ist der ja ein bisschen entspannter, was dieses Thema angeht. Kapitel 2, Vers 1. Mit was geht's los? Am wichtigsten ist, hört sich so ähnlich an. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Betet für alle Menschen. Bringt eure Bitten, eure Wünsche, eure Anliegen und euren Dank für sie vor Gott. Jo, klare Haltung, oder? Ich glaube, aus diesem Satz und aus den Sätzen, die jetzt folgen, können wir 4 Punkte ableiten. Die Priorität des Gebets, die Chance des Gebets, der Anspruch des Gebets und der Schlüssel des Gebets. 4 Punkte, die wir uns gemeinsam anschauen wollen. Die ersten 2 probiere ich ein bisschen kompakt zu halten. Mir hat gestern mein Geschichtelehrerherz geblutet, weil ich eine Sache rausstreichen musste, die ich so toll fand, weil es so mit Geschichte zu tun hat. Aber ich dachte, nee, das ist nicht der Hauptpunkt. Aber die ersten 2 Punkte, ein bisschen knapp für die Punkte 3 und 4, muss ich dann ein bisschen ausholen. Also die Priorität des Gebets. Am wichtigsten ist, dass die Gemeinde beständig im Gebet bleibt. Jo, ich will den ersten Punkt, wie gesagt, relativ kurz machen. Wenn ich sowas lese, stellt sich bei mir persönlich kein gutes Bauchgefühl ein. Weil ich mir tendenziell immer wünschen würde, mehr für andere Leute zu beten. Ich habe nicht das Gefühl, dass jetzt mein Gebetsleben eine 10 von 10 ist und dass ich das voll raus habe. Ich würde gerne mehr beten für meine vielen Schüler, die teilweise Biografien haben, da zieht es mir manchmal die Schuhe aus. Ich würde gerne mehr beten für meine Kollegen, mehr für die Schule insgesamt, mehr für meine Nachbarn, mehr für Leute, die ich vom Spielplatz kenne oder Mamas oder Papas vom Kindergarten. Für die würde ich gerne mehr beten. Aber ich muss ja gar nicht so weit rausgehen. Ich gucke mal auf meinen inneren Kreis. Ich würde auch gerne mehr für meine Kinder beten, mehr für meine Frau beten, mehr für meine besten Freunde beten, mehr für meine Verwandten beten, mehr für Leute beten, die noch nie von Jesus gehört haben oder noch nicht so andocken konnten. Aber ich merke, besonders gut darin bin ich nicht. Und warum? Ich habe es vorhin schon gesagt, weil mein Leben so schnell ist, weil es zu hektisch ist, weil zu viel Zeug drin ist. Und Gebet braucht Ruhe und Entschleunigung. Zeiten der Stille. Und ey, das fällt mir so schwer, das in meinem Leben zu kultivieren. Vielleicht kennt ihr das auch. Ihr setzt euch hin, bequemer Sessel oder Sofa und sagt, oh, jetzt bete ich. Ich mache das manchmal. Ich setze mich hin. Ich habe vielleicht gerade das Glück, Samira kämpft sich durch die Hausaufgaben. Die Deborah ist mit Axel und Kalle auf dem Spielplatz und ich denke, es ist so leise daheim. Das ist manchmal so schön, wenn es leise daheim ist. Und dann setze ich mich hin und sage, ich bete jetzt. Und dann fange ich an. Und nach 2 Minuten merke ich, hey, warum plane ich eigentlich den Ethikunterricht für nächste Woche? Puff, waren die Gedanken weg. Und ich denke häufig, Mann, warum bin ich so ablenkbar? Da sind meine Frau, meine Kinder, meine Schüler, meine Kollegen, meine Freunde, der Haushalt, das Auto, das sind alles wichtige Sachen und alle brauchen Zeit. Und selbst dieses Ding hier, wenn ich die Wochenübersicht meiner Bildschirmzeit anschaue, hey, dann bekomme ich schon das Gefühl, dass dieses Ding mehr Priorität hat als Gebet bei mir und bei meinem Leben. Wenn Paulus hier sagt, Gebet ist Priorität, das Wichtigste für diese junge Gemeinde und ich glaube auch das Wichtigste für uns, Kleines Zwischenfazit, dann merke ich, hier habe ich eine Baustelle. Aber Paulus bleibt hier nicht stehen, er geht weiter. Punkt 2, die Chance des Gebets. Betet besonders für alle, die in Regierung und Staat Verantwortung tragen, damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Ehrfürchtig vor Gott, aufrichtig vor unseren Mitmenschen. So soll es sein, so gefällt es Gott, unserem Retter. Dazu gibt es zwei Ebenen, Leute, eine historische und eine aktuelle. Und ich feiere die historische so arg, aber das ist, glaube ich, nur so mein Geschichte-Ding. Und die habe ich gestrichen. Wir gehen nur auf die aktuelle ein, dass wir hinten raus mehr Zeit haben. Ich habe schon überlegt, ob ich dem Ralf sage, hey, Ralf, ich weiß, offiziell geht die Predigt immer nur 30 Minuten. Sorry, plan 45 ein, das geht nicht. Aber ich muss ja lernen, mich auch an zeitliche Rahmen zu halten. Das geht sonst nicht. Also wenn wir nur ins Hier und Jetzt schauen, die aktuelle Zeit, in der wir leben, Warum sollte es nützlich sein für unsere Regierungen, für unsere Politiker? Jetzt egal ob Bundespolitiker, Landespolitiker, Kommunalpolitiker, ist erstmal wurscht. Warum könnte es eine gute Sache sein, für diese Menschen regelmäßig zu beten? Na, weil sie den Rahmen für unser Leben setzen. Weil das, was die entscheiden, unseren Alltag maßgeblich beeinflusst. Das Leben, das wir führen in dem Land, in dem wir wohnen, das ist geprägt von politischen Entscheidungen. Und ich hätte gerne, dass diese Leute gute Entscheidungen treffen. Ich arbeite in einem System, in einem Schulsystem, bei dem ich ganz häufig das Gefühl habe, da werden nicht immer gute Entscheidungen getroffen. Ja? Da gibt es Dinge, die man verbessern kann. Vieles ist gut, wirklich, vieles ist gut. Und ich bin dankbar, Lehrer zu sein. Ich feiere diesen Beruf durch und durch. Ich gehe jeden Tag gerne arbeiten und trotzdem merke ich, ja, manchmal ist es schon tricky. Vor ein paar Monaten war der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck bei Markus Lanz im Gespräch, so eine Politik-Talkshow. Und dann hatten sie es davon, oh, Deutschland, alles schwierig, geht den Bach runter, hier Probleme, da Probleme. Und man hat so gemerkt, dass dieser ehemalige Bundespräsident, dass er so ein bisschen dagegenhalten wollte und sagen wollte, ja klar haben wir Probleme, ja klar ist nicht alles gut. Aber kann mal bitte jemand auf das schauen, was gut ist? Wir haben so viele Dinge, für die wir dankbar sein können. Ich probiere das immer wieder meinen Schülern zu vermitteln, wenn wir es zum Beispiel von Krankenversicherungen haben. Ja, ich habe vor einiger Zeit mal erzählt, dass mein Sohn, der Axel, dass der ganz oft operiert werden musste. Ich glaube, wir hatten insgesamt Arztrechnungen von über 80.000 Euro. Ich weiß nicht, wie wir sowas hätten stemmen sollen ohne Krankenversicherung. Und ich sage dann meinen Schülern, stellt euch mal vor, da gibt es ein Land, da bricht sich jemand ein Bein oder irgendwas passiert und dann geht er zum Arzt und sagt, ich brauche Hilfe. Und der Arzt sagt, cash first, sonst behandle ich dich nicht. Krass haben wir manchmal tolle Systeme. Und ja, das Versicherungssystem ist nicht super, hat auch seine Probleme. Aber Joachim Gauck geht auch so auf das Fundament unseres Landes ein, auf die Grundrechte. Hey, wir haben Meinungsfreiheit, wir haben Pressefreiheit, wir haben Religionsfreiheit. Wir dürfen glauben, an wen wir wollen. Wir dürfen auch nicht glauben. Wir dürfen dieses Thema Glauben so leben, wie wir wollen, ohne Angst haben zu müssen, dass es nachts um 3 an der Tür klopft und ich aus meinem Haus gezogen werde, weil ich einen Politiker kritisiert habe oder den falschen Glaube habe oder sonst was. Und man merkt, wie Joachim Gauck einfach dieses Grundgesetz und diese ganzen Dinge, die wir dadurch haben, so feiert. Na, das ist auch in der DDR groß geworden. Der hat da vielleicht ein bisschen anderen Bezug dazu, wie Menschen, die immer in diesem komfortablen Leben groß wurden wie ich und wie meine Schüler. Ja, wenn ich in Gemeinschaftskunde oder in Ethik denen manchmal sage, hey, wisst ihr, was da im Grundgesetz steht? Da steht drin, die Würde des Menschen ist fassbar. Das heißt, alle Menschen haben Würde. Egal ob groß, klein, sehr intelligent, sehr wenig intelligent. Egal ob mit Behinderung oder ohne. Egal ob absolutes Leistungstier oder langzeitarbeitslos, das ist egal. Jeder Mensch hat bei uns Menschenwürde und das ist so ein Geschenk und das ist für uns so normal. Und dann habe ich eigentlich in jeder Klasse habe ich so ein paar junge Damen sitzen, häufig, und ich sage das nicht pauschal, aber es ist einfach so häufig mit einem muslimischen Hintergrund. Und wenn ich denen dann sage, hey Mädels, Männer und Frauen sind in Deutschland gleich viel wert. Es ist nicht das Modell Mann, Chef, Frau, nix, sondern Männer, Frauen auf Augenhöhe. So läuft das in Deutschland. Dann kriege ich manchmal Blicke, wo ich mir denke, oh oh, das sieht in manchen Familien anders aus. Sicher nicht nur in muslimisch geprägten, sicher auch in anderen, gar keine Frage. Aber das sind so Momente, wo ich so denke, nehmen wir die Dinge, die gut sind, eigentlich noch wahr, so in unserem Land? Und Paulus sagt, hey, betet, betet für die Politiker, die den Rahmen eures Lebens setzen, weil sie sollten gute Entscheidungen treffen für euch. Wir sollten regelmäßig sagen, boah, Gott, schenke ihnen Weisheit und Mut und Demut und Weitsicht und Vision und einfach Geschick. Schenk ihnen doch Geschick, ey. Weil die Fragen der Welt sind einfach immer komplizierter. Und dann wieder kurzes Zwischenfazit, Frage an mich selbst. Wie oft mache ich das? Wie oft bete ich für den Esslinger Landrat? Wie oft bete ich für die Landesregierung, für die Bundesregierung? Ich sag's euch, wieder Zwischenfazit. Ich habe da im Leben eine Baustelle. Das setze ich nicht so um, wie Paulus sich das da vorstellt. Wir kommen zu Punkt 3. Wir hatten jetzt die Priorität des Gebets, die Chance des Gebets, jetzt kommt der Anspruch des Gebets. Der Anspruch. Da muss ich jetzt ausholen. Ich habe vorhin schon gesagt, ich stand vor einiger Zeit hier, habe ein bisschen erzählt von dem Weg, den wir als Familie gemacht haben mit unserem jüngsten Sohn, mit unserem Axel, kam krank zur Welt, 5-mal operiert, Krankenhaushorror, Sondergleichen. Und das aktuelle Statement unserer betreuenden Ärztin in Rostock, wir waren noch mal kurz im Sommer da, hat gesagt, es ist nicht gut. Es ist nicht gut, Genesung sollte besser gehen. Irgendwie läuft es nicht so wirklich. Vielleicht ist der Axel einer der wenigen Patienten mit dieser Erkrankung, bei dem es länger dauert. Perspektive 1, vielleicht 2 bis 3 Jahre noch warten und vielleicht wird es in 2 bis 3 Jahren besser. Vielleicht warten wir auch 2 bis 3 Jahre und es wird nicht besser, dann müssen wir ein 6. Mal operieren. Dann starten wir das Ding nochmal von vorne. Und ich sage das nicht so als, oh, alles schlimm. Ich habe euch damals hier von oben erzählt, wir haben unglaublich tolle, geniale Sachen erlebt, auch in dieser Zeit. So schwer es war, wir haben immer wieder erlebt, Menschen haben für uns gebetet. Es sind krasse Sachen passiert, die ich einfach nicht anders erklären kann, als dass da jemand mitmischt und jemand eingreift. Und trotzdem ist der aktuelle Stand so tricky. Und jetzt gab es dieses Jahr, ich habe nicht mehr nachgeguckt, wann, aber irgendwann im Frühjahr, Frühsommer, Sommer, hat Ralf hier eine Predigt gehalten zum Thema Salbung. Hat so erklärt, was ist diese Idee von Salben und was war das im Alten Testament, was war das im Neuen Testament. Und hat Mut gemacht, dass wir das ausprobieren können und ausprobieren sollen. Und dass das nicht nur so eine symbolische Geste ist, sondern dass eine Salbung auch was kann. Und dann kam die Deborah auf die Bühne und hat erzählt, was sie mit ihrer Familie und mit ihren Kindern für eine Erfahrung gemacht hat mit Salbung. Und dass das krass war. Und ich saß da hinten in dem Glaskasten. Und der Axel war da. Und ich habe so gedacht, wisst ihr, wenn Leute verzweifelt sind und selber keine Ressourcen mehr haben, dann sind sie bereit, etwas lustige oder interessante Sachen zu machen. Ich habe gedacht, wenn ich da jetzt rausgehe und runtergehe, dann denken die ja alle, ich gehe aufs Klo. Also schnappe ich mir den Axel und denke, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das. Ich schnappe ihn, ich gehe runter, biege nicht links ab ins Klo, ich biege rechts ab in die Küche. Ich schnappe mir die nächstbeste Olivenölflasche und ich male dem Axel ein kleines Kreuz auf die Stirn und salbe ihn und bete für ihn so, was weiß ich, dilettantisch, wie ich das halt irgendwie konnte. Natürlich im Abstellraum der Küche, nicht, dass jemand in die Küche reinläuft und denkt, okay, was machst du da? Kind, Öl, Und wisst ihr, was dann passiert ist? Nichts. Nichts. Keine plötzliche Verbesserung. Kein Wuhu, Wunder oder irgendwas. Junge, war ich frustriert. Ich habe da echt ganz viel Hoffnung reingesetzt. Ich habe gedacht, es heißt doch, werdet wie die Kinder. Ja, come on, kindliches Vertrauen, wie naiv kann ich sein? Ich mach's. Und es funktioniert nicht. Und dann merke ich, jetzt kommen wir zum Kern der Sache. Weil wisst ihr, mein Anspruch an Gebet ist immer wieder, dass sich was tut. Mein Anspruch an Gebet ist, dass es wirkt. Wir hatten vorhin dieses Wort. Wer im Glauben betet, dem wird gegeben. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch ausgetan. Das heißt es doch. Und das ist ja kein egoistisches Gebet. Ich habe nicht gebetet um Sex im Lotto, nicht um Berühmtheit, nicht um 2 Millionen Follower bei Insta oder sonst was. Ich finde ein Gebet von krankes Kind, das ist legitim. Ich finde, das kann erhört werden. Das, ja. Und ich glaube, jeder von euch, der kennt solche Situationen. Völlig berechtigte Gebete um gute Dinge, wo andere sagen würden, ja, das wäre gut, wenn das erhört wird, wenn das eintritt. Für Gesundheit, für Frieden an manchen Orten der Länder. Für einen Partner, für eine kaputte Beziehung, dass die endlich wieder gekittet wird. Was es auch sei, ja? Gott, diese Bitte, die musst du doch einfach erfüllen, die kannst du doch nicht abschlagen. Aber so funktioniert Gebet nicht. Weil nicht nur ich habe einen Anspruch ans Gebet, sondern das Gebet hat auch einen Anspruch an mich. Da gibt es doch diese Geschichte, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und irgendwann kommen die zu ihm und sagen, Rabbi, Meister, Lehrer, kannst du uns zeigen, wie man betet? Irgendwie haben wir das nicht so drauf. Und das ist komisch, weil die ganzen Jünger, die haben so eine jüdische Grundausbildung durchlaufen, die wussten, wie man betet, die konnten beten. Und trotzdem merken die, wenn dieser Jesus betet, das ist anders. Irgendwie ist das anders. Und dann sagen die, kannst du uns zeigen, wie man betet? Und was sagt Jesus darauf? Ich kürze es ein bisschen ab. Er sagt, so sollt ihr beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Diese drei Worte schon am Ende, das ist geistlicher Sprengstoff. Wir können diese Worte gar nicht unterschätzen. Vielleicht kann man es so sagen, ich probiere es mal ein bisschen umzuformulieren. Diese drei Worte, dein Wille geschehe, das ist sowas wie das Gebet hinter jedem Gebet. Es ist so eine Art Gebetsfundament, auf was nachher alles andere draufsattelt. Unsere Wünsche, unser Dank, unsere Bitten, unsere Fürbitte, unsere Sorgen, all die Dinge gehören eigentlich auf dieses Fundament, dein Wille geschehe. Es ist wie so ein Grundmodus, in dem ich mich befinden kann. Ein Grundmodus, der sagt, Gott, ich vertraue dir komplett, restlos, kompromisslos. Du bist Schöpfer, ich bin Geschöpf. Come on, deine Gedanken sind höher als meine Gedanken. Du weißt es besser, du siehst weiter, du durchdringst tiefer. Dein Wille soll geschehen, nicht meiner. Ich weiß ziemlich gut, was ich möchte, aber darauf kommt es nicht an. Mach du, was du willst. Frage, ist das okay für mich und für dich? Können wir uns das vorstellen, diese Kontrolle und diesen Willen so ein bisschen aus der Hand zu geben? Tim Keller schreibt in seinem Buch Beten einen ziemlich scharfen Satz. Und der wird manchen bitter aufstoßen, ich weiß, mir auch. Entweder wird uns Gott das geben, worum wir ihn bitten. Oder er wird uns das geben, worum wir ihn gebeten hätten, wenn wir alles wüssten, was er weiß. Ja, das macht ein bisschen Knoten im Kopf, ne? Aber entweder kriege ich, was ich möchte, worum ich bitte, oder ich bekomme das, worum ich gebeten hätte, wenn ich alles wüsste, was er weiß. Mit anderen Worten, egal was ich bekomme, es entspricht irgendwie seinem Willen und es ist gut. Die Frage ist, akzeptiere ich das und bejahe ich das und nicke ich das ab und sage, das ist gut so, da vertraue ich drauf? Oder sage ich, nein Mann, das ist nicht okay. Sorry Gott, wenn das dein Wille ist, das ist Quatsch, will ich nicht. Ja? Kannst du behalten. Jetzt habe ich hier so eine Notiz, die habe ich gestern Abend um kurz nach 12 da reingemacht. Und ich finde, es ist von der Zeit okay. Ich strapaziere euch ein bisschen, okay? Aber es untermalt die Sache wirklich, wirklich hilfreich, zumindest für mich. Ich predige wahrscheinlich am meisten zu mir und wenn ihr zuhört, ist es auch okay. 2022 im Herbst hat es mich in eine Depression gerissen. Die war richtig, richtig übel, die war richtig eklig. 3 Monate Tagesklinik. Mich hat es völlig flach gelegt, völlig. Und bin da 3 Monate in diese Tagesklinik und habe irgendwie wieder probiert, auf die Beine zu kommen. Und ich will jetzt dieses Thema Depression gar nicht so austrappen, aber diese Gefühle von Leere und Hoffnungslosigkeit und Selbstzweifel bis hin zu Selbsthass und dieses ganze Package, was man da kriegt, da hört man viel drüber. Aber das kann man nur greifen, wenn man das mal hatte. Und nach diesen 3 Monaten war diese Tagestherapiezeit vorbei. Hier in Esslingen, wenn es zur Burg hochgeht, gar nicht weit von hier. Und ich kam aber nicht gesund aus dieser Klinik. Das war immer noch nicht gut. Da gab es immer wieder so Phasen, wie von jetzt auf nachher legt es einen Schalter um und ich wach morgens auf und die Welt ist grau und es ist alles schwer. Und ich meine nicht nur schwer, so von wegen, ich habe keine Energie, sondern es ist so richtig schlimm, so richtig schlimm. Und das zieht sich. Ein Monat, zwei Monate, drei Monate, vier Monate, fünf Monate, sechs Monate. Ich war in der Zeit für meine Familie eine einzige Belastung und ich bin eigentlich jemand, der sich durch Leistung definiert. Der gerne anpackt, der gerne was macht. Ja, da gab es Phasen, da ging gar nichts. Es ging immer mal wieder auch wirklich gut. Und dann von jetzt auf nachher, pff, alles vorbei. Und in dieser Zeit habe ich immer wieder gesagt, boah Gott, nimm das doch weg. Ein Wort von dir, du könntest es, ich weiß das. Das wäre so einfach für dich. Und ich war nicht der Einzige, der gebetet hat. Mensch, wie oft stand ich da vorne? Mensch, wie oft hat mein bester Freund mir 5, 6, 7, 10 Minuten Sprachnachrichten geschickt. Nur Gebet, dass es weggeht, dass es besser wird. Aber nö. Nö, machen wir so, als ob Gott sagt, nö. Und ich so, warum? Und ich habe aber keine Ahnung. Und das war übel. Und dann kam die Geburt von unserem Axel immer näher. Und ungefähr 4, 5 Wochen davor passieren so ein paar Dinge. Ich habe jetzt nicht die Zeit, das auszutrappen. Vielleicht nächstes Jahr in einer anderen Predigt, sehr gerne. Aber dann war das Thema plötzlich durch. Dann war das Thema plötzlich durch. Und dann kam unser Axel auf die Welt und ich denke, Gott sei Dank bin ich jetzt gesund. Jetzt ist das Kind da und jetzt bin ich gesund. Und dann geht diese ganze OP-Geschichte los. Erste OP, zweite OP, dritte OP. Und ich habe in dieser Zeit immer wieder zurückgeschaut und diese Zeit mit den ganzen Operationen, die war echt hart. Aber ich habe immer wieder zurückgeschaut auf dieses Depressionsjahr und habe so gedacht, hey Gott, so hart dieses Jahr war, ich bin in diesem Jahr so gewachsen. Ich habe so viel gelernt. Es gibt in der Bibel dieses Bild von diesem Baum, um den es herum ganz arg trocken wird. Der kriegt kein Wasser, keine Nährstoffe. Und die einzige Chance, wie dieser Baum reagieren kann, ist mit seinen Wurzeln immer tiefer zu gehen. Und so aus der Rückschau, das habe ich damals nicht so gedacht in diesem Jahr, aber in der Rückschau habe ich so gedacht, das war dieses Jahr. Ich musste meine Wurzeln ganz, ganz tief strecken, um dieses Jahr irgendwie zu puffern. Und dann kam diese Krankenhaus-Horrorzeit und ich habe mir immer wieder gesagt, ohne dieses Jahr davor, ich glaube, ich wäre an diesen Krankenhausaufenthalten, ich wäre daran zerbrochen, weil es so übel war. Und dann mittlerweile und auch damals schon, gucke ich zurück und sage, ey Gott, danke für diese Depression, so hart es war. Es war eine Hölle auf Erden. Manche von euch haben mich da erlebt, die haben mich nach dem Gottesdienst gefragt und wie es geht. Und dann habe ich geheult, weil einfach alles so übel war und sich alles so schlimm angefühlt hat. Und trotzdem schaue ich heute zurück und denke, die Depression, die war so wichtig. Die hat mich so vieles gelehrt, die hat mich so vertieft. Ich habe ein so anderes Vertrauen Gott gegenüber. Und es ist so ein bisschen, wie Tim Keller sagt, er wird uns das geben, worum wir ihn gebeten hätten, wenn wir all das wüssten, was er weiß. Es war so, als ob Gott sagt, weißt du, David, da kommt in dem Jahr eine Zeit auf dich zu und wenn du unvorbereitet oder so wie du jetzt gerade bist, wenn du da in diese Zeit reingehst, ey, dann erlandest du richtig Schiffbruch. Wir machen diesen Schiffbruch jetzt früher, damit du so ein bisschen drauf vorbereitet bist, vielleicht auf was kommt. Ist jetzt nur meine Interpretation, kann auch ganz falsch sein. Aber so bewerte ich das für mich im Nachgang. Und dafür bin ich dankbar, auch wenn es damals, wenn ich gesagt hätte, Gott, kannst du bitte mal? Vielleicht kennen manche die O-Bros, das sind zwei Brüder, Künstler, Sänger, Rapper, Hip-Hopper, die mit ihrem Album To Be Honest in Deutschland, christliches Album, in den Charts den ersten Platz gemacht haben, was ich echt beeindruckend finde. Und in einem Lied, das heißt, egal was auch passiert, sagen die Folgendes: Ich sehe nur den Bruchteil, doch Gott, du siehst das Ganze. Ja, ich kann mir bewusst sein, Zerbruch ist eine Chance. Wo ich denke, dass ich stolper, siehst du schon, dass ich tanze. Nein, ich sehe keinen Durchgang, doch du öffnest die Schranke. Und wisst ihr, wir haben hier im Gottesdienst immer wieder so Lieder mit so Texten. Egal, was du mir gibst, Egal, was du mir nimmst, du bist und bleibst mein Gott, Gott, dir gehört mein Lob. Ja, das ist einfach zu singen, wenn es alles irgendwie läuft. Ey, aber sing das mal, wenn die Hütte richtig brennt. Dann kriegst du diese Worte kaum aus dem Mund raus. Aber genau das bedeutet, dein Wille geschehe. Diese Dinge irgendwie anzunehmen. Das ist der Anspruch des Gebets an mein und an dein Leben. Und wenn ich dann so drüber nachdenke, das ist wirklich dieser Anspruch, dieses bedingungslose Vertrauen, dieses kindliche Vertrauen auf Gott, dieses egal was du in mein Leben stellst, du lässt das jetzt gerade zu. Das ist jetzt irgendwie okay, das darf so sein, das soll so sein, was weiß ich. Und ganz wichtig, ich spreche nur von einem persönlichen Rahmen. Ich rede hier nicht von globalen Dingen wie Krieg, Gaza, Ukraine, Sudan, Jemen. Das ist keine Theodizee-Frage, warum lässt Gott Leid zu? Da will ich ganz weit von weg. Ja, es geht mir nur um diesen persönlichen Bereich, wie ich es für mich erlebt habe und vielleicht auch manche von euch für sich. Aber wenn das der Anspruch Gottes ist, an mein Gebet, an meine Herzenshaltung, an meinen Grundmodus, hey, ganz ehrlich, dann kann ich nur scheitern. Ich bin so nicht. Ich bin manchmal eine richtige Ego-Sau. Frag mal meine Frau, was die manchmal so mit mir erlebt und wo sie sagt, boah, David, du bist unmöglich, ja? Jetzt hier auf der Bühne stehen und Sachen erzählen und ein bisschen heilig wirken. Nein, gar nicht. Frag mal meine Frau, was die manchmal für einen Mann hat. Junge, ich merke, ich werde diesem Anspruch des Gebets kein Stück gerecht. Und ich kenne auch keinen, nicht hier, nicht woanders, der diesem Anspruch genügt. Ich habe manchmal gedacht, da gab es so ein paar Einzelne, so ein paar Hochgeistliche, die keine Ahnung was, wie für einen Eindruck machen, dass sie das christliche Leben gefressen haben und dass es bei denen läuft. Und man muss sie nur lang genug verfolgen oder sie nur gut genug kennenlernen und dann merkt man, bei euch auch. Ihr scheitert auch. Ihr habt das auch nicht drauf. Wirklich nicht. Gar nicht. Ich kenne niemanden, der diesen Anspruch in seinem Leben und in seinem Glauben integriert. Niemanden. Ha, fast niemanden. Es gibt noch einen vierten Punkt. Wir sind beim Schluss. Nummer 4, der Schlüssel des Gebets. Paulus schreibt weiter. Es gibt nur einen einzigen Gott und nur einen einzigen, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt und Frieden schafft. Das ist der Mensch Jesus Christus. Er hat sein Leben als Lösegeld hingegeben, um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Diese Botschaft soll nun verkündet werden, denn die Zeit, die Gott festgelegt hat, diese Zeit ist gekommen. Dieser Jesus von Nazareth, der den Jüngern dieses Vaterunser vorgebetet hat. Viele von euch kennen die Stelle. Kurz vor Karfreitag oder an Karfreitag, kurz vor der Kreuzigung, ist er in einem Garten auf den Knien. Er schwitzt Blut und Wasser und sagt, du Papa im Himmel, das, was da jetzt gleich passiert, ich will das nicht. Ich will nicht an dieses Kreuz. Das ist die furchtbarste Foltermaschine, das furchtbarste Folter- und Tötungsinstrument, das die Römer hatten. Und Jesus weiß, da hänge ich bald. Mir geht's richtig an den Kragen. Und ironischerweise weiß er, Gott könnte diese Sache mit einem Schnips verhindern. Davon ist er tief überzeugt. Und doch endet er dieses Gebet, er sagt, Papa im Himmel, ich will nicht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Ein, zwei Verse weiter nach diesem Dein Wille soll geschehen steht da, Jesus litt Todesängste und betete so eindringlich, dass sein Schweiß wie Blut auf die Erde tropfte. Ja, er wusste, was ihn erwartet. Und er wusste, es hätte beendet werden können. Aber doch sagt er, dein Wille geschehe. Wieso macht das jemand? Wieso wählt jemand unendliches Leid und sagt dann trotzdem, mach ich. Er weiß, es wäre nicht zwingend gewesen. Er wäre drumherum gekommen, aber er sagt, dein Wille geschehe, ich zieh's durch. Warum macht er das? Was hat er denn davon? Na, dich und mich. Vers 6 stand gerade dran, er hat sein Leben als Lösegeld gegeben und um uns alle aus der Gewalt des Bösen zu befreien. Ich habe einen Vers ausgelassen, Vers 4, der hat es irgendwie nicht mehr auf die Folie geschafft. Bisschen früher, da steht, denn er will, dass alle Menschen gerettet werden und seine Wahrheit erkennen. Wisst ihr, das ist das Evangelium, das ist die frohe Botschaft, die Amis sagen, der Gospel, das ist der Kern des christlichen Glaubens, das ist der Kern der christlichen Botschaft. Und der sagt, du kriegst deinen Kram nicht selber auf die Kette. Du schaffst es nicht. Du genügst dem Anspruch Gottes nicht. Du kannst nicht so beten, wie er das gerne hätte. Das kriegen wir Menschen nicht hin. Wir müssen scheitern. Wir müssen scheitern. Es ist egal, wie sehr wir uns bemühen. Es ist egal, wie viel wir buttern. Wir kriegen es nicht selber auf die Reihe. Und Gott weiß das. Und Jesus weiß, der einzige Weg, dass diese Menschen, die ich so sehr liebe, ihren Weg zum Vater finden, ist, wenn er mit uns den Platz tauscht und sagt, du schaffst es nie, dieses Gebet richtig zu beten, dein Wille geschehe, aber ich schon. Und dann tausche ich mit dir den Platz. Dieser Jesus ist der Vermittler, von dem Paulus spricht. Dieser Jesus ist der Brückenbauer, von dem Paulus spricht. Kein Mensch kann bei Gott andocken, wenn Jesus nicht den Vermittler spielt. Und er tat das ein für alle Mal am Kreuz für dich und für mich. Dieser Klassikervers, Johannes 3, 16. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen und das ewige Leben haben. Das ist der Kern. Das ist der Kern von christlichem Glauben. Das ist der Schlüssel zum Gebet. Und wisst ihr, der Schlüssel zum Gebet, der Schlüssel zur Nähe Gottes, das ist keine Methode, das ist nicht Disziplin, das ist nicht, ich stelle mir einen Wecker jeden Tag um 5, dass ich mich morgens rauszwinge. Der Schlüssel zum Gebet ist eine Person, keine Methodik, keine Selbstdisziplin, kein ich reiß mich zusammen. Es ist dieser Jesus von Nazareth und alles, was du tun musst, ist, deinen Blick auf ihn zu richten. Ihn einfach nur anschauen, mehr nicht. Schau auf das, was dieser Jesus gemacht hat, dass er es durchgezogen hat für dich und für mich. Und ich glaube, dass dieser Blick, das ist die wichtigste Erfahrung, die wir Menschen machen können. Und ich schließe mit einem meiner liebsten Sätze in der Bibel, 2. Korinther 3, 18. Das ist sehr frei übersetzt, das hat Lothar, unser alter Pastor, der hat das manchmal so übersetzt und ich habe mir das irgendwie so gemerkt. Dort heißt es, im Anschauen seines Angesichts werden wir verwandelt. Du wirst nicht besser, wenn du dich mehr anstrengst. Du wirst verwandelt, wenn du ihn anschaust und das ihn machen lässt. Und dann ist Christus in dir und nicht du mit 120% kurz vor dem Burnout. Weil wir kriegen es nicht hin. Und in den folgenden Liedern und in der Reaktionszeit, in die uns der Ralf gleich mit reinnimmt, da möchten wir genau das machen. Diesen Jesus anschauen. Uns Zeit nehmen. Luft holen. Ich spreche noch ein kurzes Gebet zum Schluss. Jesus, danke. Danke, dass du alles gemacht hast, was wir nicht schaffen. Danke, dass dein Blick voller Liebe und Wohlwollen auf uns ruht. Danke, dass du der Brückenbauer bist, durch den wir zu Gott kommen können, durch den wir beten können, durch den wir andocken können an diesem heiligen Gott. Danke für das, was du gemacht hast. Lass uns bitte ganz gut jetzt in den Liedern hören und verstehen, was das heißt. Und verwandel uns. Mach uns zu anderen Menschen, indem wir dich anschauen. In Jesu Namen. Amen.